Direkt aus Europa, Nummer 427, Seite B.
WDR 5 Nachrichten.
Um 9 Uhr. Japan hat an die Opfer des Atombombenabwurfs auf die Stadt Nagasaki vor 70 Jahren erinnert. Um 11.02 Uhr Ortszeit, dem genauen Zeitpunkt der Explosion, versammelten sich zehntausende Menschen in der Innenstadt zu einer Gedenkminute. Sie verlangten die weltweite Abschaffung von Nuklearwaffen. Auch UNO-Generalsekretär Ban schloss sich der Forderung in einer Botschaft an die Teilnehmer an. Der japanische Ministerpräsident Abe sagte, Japan wolle eine führende Rolle auf dem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen übernehmen. Die US-Armee hatte in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zunächst die Stadt Hiroshima mit einer Atombombe angegriffen, drei Tage später Nagasaki. Mehr als 200.000 Menschen kamen ums Leben. Tausende leiden bis heute an den Spätfolgen der nuklearen Verstrahlung. In Afghanistan dauert die Serie von Terroranschlägen an. Bei einem Bombenattentat in der Provinz Kunduz wurden nach Behördenangaben 22 Menschen getötet. Nach Angaben des Gouverneurs gehörten sie zu einer militanten Gruppe, die sowohl gegen Regierungstruppen als auch gegen die radikal-islamischen Taliban kämpfen. Inzwischen haben sich die Taliban zu der Tat bekannt. Seit Freitag sind in Afghanistan mehr als 60 Menschen Anschlägen zum Opfer gefallen. Die Taliban haben ihre Angriffe verstärkt, seitdem die NATO ihre Kampftruppen Ende vergangenen Jahres abzog. In den USA ist wieder ein unbewaffneter Schwarzer von einem weißen Polizisten erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag im Bundesstaat Texas. Die Polizei versprach Aufklärung. Heute jährt sich die Erschießung des schwarzen Teenagers Michael Brown durch einen weißen Polizisten in Ferguson im Bundesstaat Missouri. Die Zahl der Selbstanzeigen von Steuerbetrügern bleibt offenbar hoch. Wie die Welt am Sonntag berichtet, haben sich seit Anfang des Jahres über 10.000 Menschen wegen Steuerhinterziehung bei den Finanzämtern angezeigt, obwohl die Gesetze gegen Steuerbetrug verschärft wurden. Aus der WDR-Nachrichtenredaktion Dominik Krämer.
Viel, viel mehr als zu erwarten war. So bezeichnet der Vorsitzende der Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, die Anzahl der Selbstanzeigen in der Zeitung. Der anhaltend starke Strom an Anzeigen zeige, wie groß das Problem mit Schwarzgeld im Ausland immer noch sei, so Eigenthaler. Die meisten Selbstanzeigen gibt es laut Welt am Sonntag in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Im letzten Jahr hatten die Finanzämter bundesweit den Rekord von 40.000 Selbstanzeigen registriert. Seit Jahresanfang bleibt Steuerbetrug nach einer Selbstanzeige nur noch bis 25.000 Euro straffrei. Bei größeren Beträgen müssen Steuerbetrüger hohe Zuschläge und Zinsen zahlen, um einer Strafverfolgung zu entgehen.
Die Zeit 9.05 Uhr.
WDR 5 Zeitzeichen. Stichtag heute
9. August 1890. Die Nordseeinsel Helgoland wird von Großbritannien an Deutschland übergeben.
Mit einem Ruck geht die MS Funny Girl nach 2,5 Stunden Seefahrt vor Anker. Da liegt sie nun in einiger Entfernung vom Hafen auf Rede. Strahlend blau wölbt sich der Himmel über Helgoland. Vor den beiden Ausgängen drängen sich schon die Passagiere, alle ein bisschen aufgeregt.
Papi! Papa!
Die ersten Börteboote nähern sich dem Schiff, um die Menschen hinüber auf die Insel zu bringen. Die Passagiere der Funny Girl werden noch ausgebootet, so wie früher alle Besucher Helgolands.
Wenn sie daneben treten und runterfallen oder zwischen das Boot und das Schiff geraten, dann ist das nicht so gut. Aber das ist zum Glück noch nie passiert.
Dafür sorgen Männer wie Klaus Girde.
Ich wollte an für sich schon immer diese kleinen Boote fahren. Ansonsten fahre ich große Tanker und Containerschiffe über die Weltmeere. Und so kleine Boote fahren, das war immer mein Hobby, diese Börteboote fahren.
Zu den Passagieren der Funny Girl gehört auch Abo Faner, ein junger Biologe, der beruflich auf Helgoland zu tun hat. Die Insel ist ein Paradies für Wissenschaftler, die dort die Natur erforschen. Allen voran die Vögel, die Robben und das Meer.
Wir haben Sender angebracht an Kegelrobben und wir untersuchen das Verhalten. Da geht es um die zum Beispiel Windmühlen, ob das einen Einfluss auf das Verhalten der Robben hat.
Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Das sind die Farben von Helgoland. Der Inselfahrstuhl bringt die Besucher vom Unterland auf den Felsen zum Oberland. Statt die 184 Treppen hochzusteigen, bevorzugen viele den bequemen Weg. Nicht erst seit heute. Einen Fahrstuhl gibt es hier schon seit 1885. 54 Sekunden später stehen die Besucher am Falm. So heißt der Weg an der Felskante auf Althelgoländisch. Man blickt auf den Hafen hinunter, die Seebäderschiffe, die draußen auf Rede liegen, und auf die 1 Kilometer entfernte Badedüne. Vor der Kirche wartet Jörg Andres, der Inselhistoriker und Leiter des Museums. 90 Stufen führen hinab in die geschichtsträchtige Unterwelt Helgolands, die von Gewalt und Krieg erzählt.
Das hier ist ein reiner Zivilschutzbunker. Die Bunkeranlagen sind alle im Ersten Weltkrieg welche entstanden durch Kaiser Wilhelm. Und dann später sind die wieder geöffnet worden von den Nazis und noch extremer und weiter ausgebaut.
Helgoland liegt rund 60 Kilometer nordwestlich der Elbmündung in der Nordsee und war schon für die Piraten im 14. Jahrhundert von strategischer Bedeutung. Über Helgoland herrschten mal deutsche und mal dänische Herren, bis die Briten 1807 das Eiland besetzten und es eine Kolonie des Vereinigten Königreichs wurde. Der kulturelle Einfluss der Deutschen blieb jedoch ungebrochen. Die Bevölkerung sprach Deutsch und Halunder, das helgoländische Friesisch. Ab 1826 wurde die Insel zum Seebad ausgebaut. Erste Sommerfrischler mieteten sich ein und bald verbrachten auch zahlreiche Künstler ihren Urlaub dort, darunter Heinrich Heine und August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der 1841 auf Helgoland das Lied der Deutschen schrieb. Die Reichsgründung 1871 und der wirtschaftliche Aufschwung weckten in Deutschland auch außenpolitische Begehrlichkeiten. Kaiser Wilhelm II. Plante den Ausbau der deutschen Seeflotte und wollte auf Helgoland einen militärstrategischen Stützpunkt errichten. Reichskanzler Otto von Bismarck verhandelte mit den Engländern über die Abtretung der Insel, aber erst sein Nachfolger Leo von Caprivi brachte die Sache nach Bismarcks Entlassung 1890 zum krönenden Abschluss.
Vertrag zwischen Deutschland und England über die Kolonien und Helgoland.
So heißt das Werk korrekt, das die Modalitäten regelte. Denn umsonst bekamen die Deutschen Helgoland nicht. Über den Preis ist damals heftig polemisiert worden. Nicht zuletzt, weil Bismarck im Hintergrund eine fragwürdige Rolle spielte, sagt Jörg Andres.
Letztendlich ist durch ihn und die daraus resultierenden Artikel in der Presse auch dieser Mythos des Tausches von Helgoland gegen Sansibar entstanden, der sich bis heute hin ja hält, der ja aber nie so stattgefunden hat.
Sansibar war jedoch nie deutsche Kolonie. Von einem Tausch konnte also keine Rede sein. Es ging um eine sogenannte Gebietsbereinigung in Ostafrika, um Land und Einfluss dort.
Am 9. August 1890 übergab der britische Gouverneur, seine Exzellenz Sir Arthur Barclay, die Insel an seine Exzellenz, den deutschen Staatsminister von Bötticher, offiziell.
Heute vor 125 Jahren ging Helgoland offiziell in deutschen Besitz über. Einen Tag später nahm der Kaiser an den Feierlichkeiten auf der Insel teil.
Um 11.45 Uhr, von 14 Mann gerudert, kam das Boot des Kaisers an den Landungsbrücken an. Brausende Hochrufe, Hurra und Tücherschwenken empfingen ihn.
Auf der Insel begannen bald umfangreiche militärische und zivile Bauvorhaben. Das Ergebnis dokumentieren alte Fotos, die Jörg Andres im Bunker aufgehängt hat.
Man sieht noch die Südspitze der Insel, die ansonsten komplett ausgehöhlt war. Da waren die ganzen militärischen Anlagen eingebaut, also Krankenhäuser, Großküchen, Munitionsräume für die U-Boote, all so etwas. Und was man hier eben noch ganz deutlich sieht, dass Helgoland eine ganz andere Bebauung hatte. Das war eher ein mondänes Seebad mit großen, opulenten Häusern, alles sehr imposant. Das war eben die Kaiserzeit.
Helgoland bekam ein Badehaus mit Hallenschwimmbad. Die biologische Anstalt wurde gebaut. Das Konversationshaus, wie man das Kurhaus damals nannte, ein Musikpavillon, das kaiserliche Postamt und das Nordseemuseum. 1911 wurde sogar ein Theater errichtet. Die Insel bekam ein ganz neues Gesicht. Früher hatte es auf dem Oberland noch Landwirtschaft gegeben.
Bis dann der Kaiser kam und hat das meiste davon gekauft und für seine Marine genutzt. Dann war eben Schluss damit. Und 1911 hat auch der letzte Kleinbauer aufgegeben, weil er einfach keinen Platz mehr hatte, sein Heu zu wenden.
Im Unterland ließ Wilhelm II. Eine große Mole ins Meer hineinbauen, um den Güterverkehr schneller abwickeln zu können.
Bis dahin sind die Schiffe einfach bei Flut auf den Strand gefahren und haben sich bei Ebbe dann trocken fallen lassen. Und dann wurden halt Bretter angelegt und man hat alles auf dem Puckel in Säcken halt von Bord getragen. Nur der Kaiser wollte ja Beton hierher bringen und schwere Eisen und Geschütze. Und dafür brauchte er dringend solche Mole und Kräne. Und hat auch in der Fortsetzung der Mole hier dann einen Tunnel, einen Schrägaufzug zum Oberland gebaut. Damit konnte er eben alle Waffen nach oben bringen und hat die ganze Westseite und Nordseite bewaffnet und militarisiert.
Am 18. April 1945 wurde die Insel durch einen Bombenangriff so schwer zerstört, dass die Zivilbevölkerung evakuiert werden musste. Als die Engländer nach Kriegsende den Roten Felsen besetzten, lagerten in dessen Stollen immer noch große Mengen an Munition und Waffen. Sie beschlossen, das Kriegsmaterial mit einem Schlag, mit einer mächtigen Sprengung zu vernichten. NWDR-Reporter Hermann Rockmann beobachtete die Sprengung von Bord eines Schiffes.
Und jetzt in dieser Sekunde ist die Rauchwolke dort emporgeschossen. Ein erregender Augenblick für alle, die hier sich auf dem Schiff befinden. In mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor zum Himmel. Die Sprengung ist erfolgt. Ein mächtiger Druck. In mächtigen Detonationen hintereinander erleben wir jetzt den großen Augenblick.
Die Royal Air Force benutzte die Insel zu militärischen Übungszwecken als Bombenziel. Die Helgoländer protestierten, sie wollten endlich auf ihre Insel zurückkehren und wandten sich sogar an die UNO. Doch vergeblich, bis zwei Heidelberger Studenten im Dezember 1950 den Felsen besetzten und Bewegung in die Sache brachten.
Die Welt blickt auf Helgoland, die deutsche Insel in der Nordsee, nach der ihre Einwohner nicht zurückkehren dürfen, weil sie seit 5 Jahren der britischen Luftwaffe als Bombenziel dient. Im Morgengrauen des ersten Tages im neuen Jahre begab sich eine Kameramannschaft unserer Wochenschau auf das zerbombte Eiland, um die jungen Deutschen, darunter Helgoländer, aufzusuchen, die sich aus Protest auf der Insel aufhalten.
3 Fahnen hatten sie dort gehisst, die Europaflagge, die Deutschlandflagge und die der Helgoländer. Es war eine Friedensmission, erklärte Georg von Hatzfeld, einer der beiden Studenten.
Wichtigstes Motiv war, dass 5 Jahre nach dem Krieg immer noch deutsches Gebiet bombardiert wurde und den Helgoländern die Rückkehr in ihre Heimat nicht ermöglicht wurde. Das zweite war, dass wir gegen die Wiederaufrüstung Westdeutschlands demonstrieren wollten. Und das dritte war, wir wollten ein Zeichen für die Vereinigten Staaten von Europa geben, indem wir mit der Europaflagge hingefahren sind und wollten sagen, Großbritannien, wenn ihr wollt, dass wir in einem vereinten Europa leben, dann geht das nicht, während ihr deutschen Boden bombardiert.
Die Briten lenkten schließlich ein und gaben Helgoland am 1. März 1952 an die Bundesrepublik zurück. Richard Denkert erinnert sich noch genau an seinen ersten Besuch auf der Insel nach dem Krieg.
Das kann man gar nicht beschreiben. Das war wirklich eine Kraterlandschaft. Da war nichts, da stand gar nichts. Das war nur eben Trichter an Trichter.
Trichter sind immer noch auf dem Oberland zu sehen, aber die Insel hat sich erholt. Am Lummenfelsen herrscht Hochbetrieb. Der Wind gehört zu Helgoland wie das Vogelgeschnatter am Lummenfelsen und das Tuten der Ausflugsdampfer, die ab 16 Uhr zum Aufbruch mahnen. Dann strömen die Tagestouristen wieder zurück an den Hafen.
Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an die Übergabe von Helgoland an Deutschland, heute vor 125 Jahren.
Deutschlandradio Kultur. 11 Uhr. Die Nachrichten. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat den Einsatz der deutschen Bundeswehr in Syrien kritisiert. Er könne nicht erkennen, dass es einen Friedensplan für die Zeit danach gebe, sagte Marx dem Deutschlandfunk. Ohne einen solchen Plan werde der Kriegseinsatz die Lage in Syrien nur verschlimmern. Weiter sagte Marx:
Ich habe, wenn ich die gesamte Koalition anschaue, die hier verwickelt ist, also USA, Iran, Saudi-Arabien, PKK, Russland, Deutschland, Frankreich, dann sage ich ja, wie kann das gut gehen? Wie kann da ein gemeinsamer Friedensplan am Ende stehen, den ich auch noch nicht sehe? Also ich habe weiterhin große Bedenken. Ich kann nur anmahnen, jetzt bitte denkt an diese Punkte. Wenn die Punkte nicht geklärt sind, was geschieht danach? Wann ist das beendet? Was ist das Ziel des Ganzen? Kann ich kaum sehen, dass das der richtige Weg wäre.
Das Wetter. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Geländespiele in Deutschland. Eine Deutschlandrundfahrt von Paul Stenner.
Das Fallschirmspringen war ein Sport, von dem ich hoffte, er würde mir eine maskuline Sonderstellung verschaffen. Aber dann durfte ich erleben, dass mindestens die Hälfte der Kursteilnehmer Frauen waren. Das zentrale Problem für uns Männer besteht doch darin, dass wir uns als Männer erweisen müssen. Ich mache mich auf den Weg durch Deutschland und suche nach Sportarten, die Männer herausfordern, noch Mann zu sein.
Dies ist die Geschichte vom Baggerführer Willibald.
Es ist am Morgen kalt. Da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Was noch?
Der Baggerführer Willibald war ein Agitationslied von Dieter Süverkrüpp, mit dem in den 70er und 80er Jahren kleine Jungs auf die gesellschaftliche Realität vorbereitet wurden. Willibald baggert ein Loch für einen Keller. Nur um zu erkennen, dass das ein Haus für den reichen Boss werden soll. Als ich im Baggerado, dem Bagger Eldorado von Nickenich, ankomme, sind andere schon da. Das Paradies für große Schaufeln liegt in einem Industriebezirk am Rande von Nickenich. Im Halbkreis ist eine Lärmschutzwand hochgebaggert, davor viel lockerer Boden und grob geschätzt ein Dutzend Straßenbaumaschinen, darunter etliche Bagger.
Es ist viel anstrengender und komplizierter, als man denkt, wenn man das nicht gewöhnt ist. Und wenn man es noch nie gemacht hat, sowieso. Also man unterschätzt es.
Judith Schäfer aus Ludwigshafen hat mit dem großen Bagger gebaggert.
Kriegt man dann so ein Allmachtsgefühl?
Dass nee,
so
Schrecken. Nee, eher Schrecken.
In der Tat ist der Bagger beeindruckend. Zwei Ehepaare, einer der Männer hat das Baggern als Geschenk bekommen und nun dürfen sie alle mal. Ich suche mir einen anderen Beschenkten, Christian Strobel.
Von den Eltern hatte ich einen kleinen grünen Plastikbagger, also so einen Tretbagger, womit ich auch fahren konnte. Und damit haben wir dann sowohl ich als auch meine Schwestern im Garten dann immer zu Hause gebaggert.
Christian Strobel ist mittelgroß, schlank, hat lange Jahre Fußball gespielt und braucht heute sein sportliches Training, um dem kleinen Max nachzulaufen, der mit all dem Sand und den Baggern in Nickenich sein Paradies gefunden hat. Natürlich hat Christian die Baggerei auch geschenkt bekommen, von seiner Frau.
Zum Vatertag habe ich es ihm geschenkt. Also quasi die beiden Söhne haben es ihm zum Vatertag geschenkt.
Die Söhne sind wie alt?
Der Max ist anderthalb und der Jonas ist gerade 4 Wochen alt.
Ich nehme mal an, das war der Einfluss der Mutter.
Genau, das war meine Idee, aber der Kleine mag auch so gerne Bagger, der Max. Und deswegen haben wir dann gedacht, wenn der Papa dann mal Bagger fährt, das ist auch für den Max dann schön. Und der Papa hat bestimmt auch Spaß beim Baggern. Er hatte als Kind so einen Plastikbagger, wie hier drin auch steht, für die ganz kleinen Kinder. Und ja, ich denke einfach, wenn man überlegt, was so ein Mann zum Vatertag, was ihm gut gefällt. Letztes Jahr hat er ein Grillseminar bekommen und dieses Jahr dann Bagger fahren, weil es ist auch so was Männliches.
Die Freifläche des Baggerado ist die ehemalige Liegewiese eines Freibades. Die Idee zum Baggerzirkus in der Ackerbau-Eifel entstand, als die Betreiber eines Baumaschinenverleihs merkten, dass es zu wenig Nachwuchs gab für die Großmaschinen. Kaum zu glauben, wo doch jede der Maschinen hier ein Männertraum ist. Dazu sind die Wochenenden da, wo gegen Geld jeder auf einen Bagger darf. Ute Rochlus ist Gesellschafterin und Fahrlehrerin für Christian.
So, dann geht die Schaufel zu
bisschen langsamer, ein bisschen sanfter, weil der Bagger braucht eine gewisse Zeit zum Umsetzen. Also es kommt nicht auf die Schnelligkeit drauf an, sondern dass man es flüssig macht.
Christian baggert. Er ist hochkonzentriert, presst die Lippen aufeinander. Er macht ein Loch in die Erde. Blickt man auf die Schaufel, sieht dieser Vorgang ziemlich banal aus. Schaut man auf Christian, denkt man eher an eine Herzklappenverpflanzung.
Wir sehen schon, der Christian macht schon die ersten Schaufeln sehr gut. Er hat die Schaufel schön gefüllt, macht das schön bedächtig und langsam, sodass wir eine ganz schöne flüssige Bewegung sehen.
Die Familie steht und staunt. Max bewundert mit großen Augen seinen Vater und will so werden wie er.
Da. Da. Was passiert mit dem Sand? Der Papa lässt den fallen. Guck mal da, was macht der Papa? Noch mehr holt der Papa jetzt.
Ja.
Macht ein neues Loch.
Also, wenn man sich als ich mir zu sicher war, habe ich dann auch vor einmal die Schaufel zugemacht anstatt auf. Also von daher, man muss sich wirklich konzentrieren und nicht ablenken lassen.
Das wäre doch eigentlich eine schöne Geschichte für einen Wettbewerb, mit 3-4 Leuten hierher zu kommen und mal zu gucken, wer es am schnellsten schafft.
So ein klassischer Männerabend, dafür könnte man sich auch, dann ist das auch das Richtige, das passt schon. Davor grillen, dann baggern, passt.
Na ja, so fängt das an, dann kommen alle Mann. Sie bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Ein Haus.
Jetzt bin ich an der Reihe, meine Kindheitsträume auszuleben. Wegen der Mittagsruhe in einer zivilisierten Gesellschaft bekomme ich einen der Bagger in der Halle. Das Dach ist geschwungen und sieht aus wie der Panzer einer riesigen Schildkröte. Früher war hier einmal ein Spaßbad. Heute sind die Schwimmbecken mit Sand gefüllt. Darauf stehen Bagger, die nicht ganz so groß sind wie ihre Kollegen draußen. Mit der rechten Hand senke ich den Baggerarm und nehme eine Schaufel voll Sand. Die Schaufel hoch, mit der linken Hand schwenke ich zur Seite, mit rechts entleere ich die Schaufel. Das Spiel ist eher enttäuschend. Ihm fehlen die dicken Muskeln von Baggerführer Willibald. Baggern in der Halle, selbst baggern auf der Wiese, das ist nicht richtig wild. Westheim ist ein Dorf im Hochsauerlandkreis, am östlichen Rand des Sauerlandes. Überregional bekannt sind die Brauerei des Ortes und sein Golfplatz. Auch sonst ist viel Natur um Westheim, Wald und Acker.
Das war ein 28er Deutz von 1950, ist ein super Trecker gewesen, konnten sich kleine Bauern nicht leisten, waren schon die Größeren, die so etwas im landwirtschaftlichen Einsatz fuhren.
Sagt Wolfgang Schmiegelt.
Ein MF 135, Massey Ferguson, 42 PS mit Frontlader, Baujahr 66.
Sagt Alfons Kloppenburg, der den Massey Ferguson fährt. Schmiegelt und Kloppenburg und Reinhold Kleck, der erst später etwas sagen wird, gehören zum Oldtimer-Club Westheim. Wir stehen vor einer Scheune mit Treckern.
Der Deutz ist luftgekühlt und ist allgemein lauter als die wassergekühlten wie der Massey Ferguson. Das sind 4-Zylinder und der Deutz waren 2-Zylinder. Das ist was? Das ist ein Junkers-Motor, ein Motor mit gegenläufigen Kolben. 2 Zylinder, 4 Kolben. Das ist was Seltenes. Wurde im Flugzeugbau verwendet. Das haben wir erworben von einem Herrn, der hat diese Art gesammelt. Er war besessen. Er ist leider verstorben und seine Frau war glücklich, dass er alles verkaufen konnte. Weil er hat sich nur um seine Dinge gekümmert, hier wie Maschinen, Pumpen, Aggregate und hat dabei auch ein bisschen seine Frau vernachlässigt, hat sie uns gesagt.
Dann sitzen wir in der Seele der Traktorenscheune, der Kaffeestube, auf der Eckbank um den großen Tisch. Auf einer Anrichte stehen alte Fotoapparate und eine historische Schreibmaschine. Der Raum strahlt Wohnzimmeratmosphäre aus. Jetzt spricht auch Reinhold Kleck.
Man muss sich da reindenken, ne? Das sind ja alte Sachen, die fast an die 100 Jahre alt sind, die Motoren. Das ist schon ein bisschen nachdenken und fuckeln und dann läuft die Sache.
Also fuckeln muss man.
Das ist sauerländische Sprache. Auf Basteln und Schrauben.
Der Oldtimer-Verein Westheim wurde 1993 gegründet von 10 Männern. Heute gehören dem Verein 165 Anhänger an, die gute 60 Schlepper ihr eigen nennen. Die meisten stehen auf Privatgrundstücken, weil sonst nirgendwo Platz ist, und werden gepflegt und gehegt wie Familienangehörige. Früher hat man solche alten Geräte zerschlagen, um das Altmetall herauszuholen. Heute werden sie mit Liebe und Sachverstand aufpoliert. Von den Männern.
Also wir haben, sag ich mal, 10% von unserem Verein sind Frauen, die denn auch rührig sind. Einmal im Monat machen wir Kaffee trinken, die sind dann für diese Sachen zuständig. Die schrauben selber nicht an den Traktoren, das ist eigentlich Männersache, ne?
Zu hohen Festtagen dürfen die Oldtimer an die frische Luft. Dann formiert sich eine Trecker-Polonaise durch Westheim. Blitzende Diesel werden vorgeführt. Die ganze Arbeit, die in den Maschinen steckt, wird einer staunenden Öffentlichkeit präsentiert. Ob das so richtig was für Männer ist? Rein zahlenmäßig ist das Treckersammeln ein nahezu exklusiv männliches Hobby. Und es passt zu dieser bäuerlich geprägten Landschaft. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Dörfer, die im Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« einen Preis gewonnen haben.
Geländespiele in Deutschland. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Paul Stenner. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2015. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter www.deutschlandradiokultur.de.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 426. Berlin ist auch für ältere Damen attraktiv. Besonders wenn Sie Ihre Kinder in einer Kleinstadt wie Hilden oder Schopfheim großgezogen haben, Ihr Mann schon tot ist und Sie nun auch noch das Großstadtleben genießen wollen. Auch wenn Sie schon über 65 sind, wollen Sie noch einmal von vorne anfangen. Nach 50 Jahren in einer Kleinstadt in der Nähe von Düsseldorf hat Frau Siegmund ihr Reihenhaus verkauft und ist nach Berlin umgezogen. Da hatte ihre Tochter eine Wohnung in einem alten Haus in der 3. Etage, und da ist sie nun eingezogen, weil ihre Tochter mit ihrem Freund zusammenleben wollte und ihnen die 90 Quadratmeter große alte Wohnung zu klein war. Denn ihr 19 Jahre alter Sohn ist auch noch bei ihr und ihr Freund hat auch einen Sohn. In das Haus, das sie nun verkauft hat, waren ihre Eltern mit ihr eingezogen, als sie 12 war. Als sie geheiratet hat, haben ihre Eltern ihnen die 1. Etage überlassen und nur noch das Erdgeschoss für sich behalten. Da hat sie ihre Tochter bekommen und da ist vor 27 Jahren auch ihr Mann gestorben. Da war sie erst 40. Zeitweise hatte sie da auch ihr Maklerbüro. Vor 27 Jahren ist ihre Tochter aus Hilden nach Berlin umgezogen und mit 67 Jahren ist sie ihr nun gefolgt. Einen Teil des Geldes, das sie für ihr Grundstück mit dem Einfamilienhaus bekommen hat, hat ihre Tochter dazu verwendet, sich eine Neubauwohnung zu kaufen. Ein paar Wochen, ehe sie nach Berlin kam, ist ihre Tochter im Februar in die neue Wohnung umgezogen, aber in einem Schrank lag noch Kleidung von ihr. Darüber hat sie sich geärgert. 27 Jahre lang hatten sie nicht mehr in derselben Stadt gelebt. Nun mussten sie sich erst wieder aneinander gewöhnen. Wenn sie zu ihrer Tochter will, fährt sie nur 5 Minuten mit dem Fahrrad. Zu Fuß wären es 10 Minuten. Zwischen den beiden Häusern liegt nur ein Friedhof. Nach 3 Monaten fühlt sie sich in Berlin schon wohl. Ihr gefällt die Atmosphäre der Großstadt. An einem Sonnabendmorgen hat sie sich mit ihrer Tochter zum Kaffeetrinken in einem Café verabredet. Sie stellt ihr Fahrrad vor dem Laden ab, in dem ihre Tochter Schmuck verkauft, den sie in ihrer Werkstatt selber macht, um sie abzuholen. Nach dem Frühstück mit ihrer Tochter in einem Café geht sie auf den Wochenmarkt, aber ihre Tochter hat zu tun. Sie muss noch ein paar Ohrringe fertig machen und hat ihre Mutter gebeten, ihr nachher etwas vom Markt mitzubringen. Frau Rapp ist schon vor 2 Jahren im Alter von 73 Jahren aus einer Kleinstadt im Schwarzwald nach Berlin umgezogen. In Schopfheim war ihr Mann Lehrer. Sie hat da mehr als 40 Jahre lang gelebt und 4 Kinder großgezogen. Dafür war dieser Ort ideal, aber sie hatte das Gefühl, dass noch ein anderes Leben auf sie wartete. Ihre Wohnung in Berlin hat sie sich selber im Internet gesucht. 2 ihrer Kinder sind auch in Berlin, wohnen aber in anderen Stadtteilen. Ihr Enkel ist 4 Jahre alt, eine Enkelin 2 und eine 8 Monate. Ab und zu nimmt sie sie mit zu sich nach Hause. Sie hat für sie sogar Kinderstühle und Spielsachen gekauft, damit sie sich bei ihr wohlfühlen. Als Frau Rapp nach Berlin kam, wollte sie ein Musikinstrument spielen lernen, aber in den ersten 2 Jahren ist sie noch nicht dazu gekommen. Ihre Tochter Brigitte ist Kunsthistorikerin und macht Führungen in Museen. Da geht sie manchmal mit, weil sie sich auch für die Ausstellungen interessiert, manchmal aber auch nur, um sich während der Führung um ihre 8 Monate alte Enkelin zu kümmern. 20 Jahre lang hatte sie nicht in derselben Stadt gelebt wie ihre Tochter. Nun wird sie da alt, wo 2 ihrer 4 Kinder leben, so dass sie sie unterstützen können. Ihr Sohn Johannes hat 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Er findet es sehr schön, dass sie gerade in diesem Alter viel mit ihrer Großmutter zusammen sind, denn er meint, dass die Generation der Großeltern ihren Enkeln mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und einer gewissen Gelassenheit viel vermitteln kann. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 426. Danke.